ARD.
Ich hatte damals eigentlich einen Arbeitsvertrag bei einer Unternehmensberatung unterschrieben. Für mich war immer klar, ich gehe so in die Wirtschaftspsychologie. Ne? Mhm. Und dann kam dieses viele Geld durch diesen Gewinn dort. Und dieses Geld hat mir die Angst genommen, in dieses Sicherheitsmindset reinzugehen. Ja. Mach doch erstmal was Anständiges und bloß hier kein Risiko. Und dann habe ich mich das getraut, eigentlich mal in mich reinzuhorchen und zu fragen, was willst du eigentlich wirklich machen? Und dann ist all dieses daraus entstanden, was es jetzt heute ist.
Du wächst ja in dieser Gesellschaft auf und dir wird ja die ganze Zeit suggeriert und vorgegeben, dass das etwas ist, was dich ultra glücklich machen würde und was man irgendwie braucht oder was voll besonders ist, sowas mal zu erleben und so.
100%.
Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir uns wirklich alle mal die Frage stellen sollten, viel tiefer reinzublicken. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, sich selbst besser kennenzulernen und zu lieben. Was ist denn wirklich relevant in meinem Leben, dass ich glücklich sein kann?
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Bibi, Bianca Heinecke
und
Leon Winscheid.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Und hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir gehen wieder live. Am 10.04.2026 sind wir auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim zu hören und zu sehen. Freut euch auf die Reunion eines unserer liebsten Duos, Jan Ulrich und Tim Melzer. Der Vorverkauf startet jetzt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Neuer Monat, neues Duo.
Er ist ein echter Gewinner und spricht zu tausenden Menschen auf Bühnen, in Podcasts oder vor der Kamera. Reden kann er, noch besser fühlen. Wir lernen von ihm über unsere Psyche und durch ihn berührende Schicksale kennen. Wenn er nicht arbeitet, sitzt er gerne auf dem Rennrad und brettert mit Freunden italienische Bergpässe hinab und holt sich Italien auf den Teller, direkt in die Münster-WG-Küche oder vielleicht auch auf sein Eventschiff, das von Günther Jauch persönlich getauft wurde. Mit Jauch fing alles an, mit unter anderem Atze Schröder läuft's und mit ihr geht es vielleicht künftig weiter.
Fast 8 Millionen Menschen verfolgen sie alleine auf ihrem Instagram-Kanal. Dort zeigt sie uns vegane Rezepte, ihren Alltag und wird laut für die Themen, die ihr wichtig sind. Sie galt als die YouTuberin der 2010er, war eine der ersten Influencerinnen, die vor allem den Bereich Beauty maßgeblich geprägt hat. Sie hat sich online wie offline ein Imperium, im wahrsten Sinne des Wortes einen Palast aufgebaut. Ihre Follower hatten das Gefühl, sie in- und auswendig zu kennen, ohne persönliche Grenzen. Und genau diese hat sie dann selbst gezogen. 2022 war plötzlich Schluss, keine Posts, Funkstille. Reset. Jetzt ist sie wieder zurück mit vielen Erkenntnissen und neuem Fokus. Sie hat mit Sicherheit einiges zu erzählen und wir dürfen zuhören.
1+1, Freundschaft auf Zeit im Dezember mit Leon Winscheid und Bianca Heinecke.
Hallo.
Ja, hallo. An die Zuschauer und an dich.
Ja, aufregend, ja. Muss ich sagen. Ich frage mich gerade, weil ich das letzte Mal so irgendwie so eine Art, würde man das Blind Date nennen, aber weißt du, so eine Situation hatte, wo man überhaupt nicht den anderen persönlich bisher kennt.
Ja, du hast es wahrscheinlich öfter gehabt. Wenn du interviewst ja viel und
das
so.
Das stimmt,
ne?
Da treffe ich natürlich Leute, die aber noch nie so mit der Frage, könnte man Freunde werden, weil immer da ja so eine Art journalistische Distanz aufgeboten ist. Und jetzt hier, das ist schon, ist was Besonderes.
Das stimmt auf jeden Fall.
Vor allem sage ich auch direkt vorweg, jetzt überhaupt nicht an dich, aber weil ich das letztens mit einem Freund, mit Atze, besprochen habe. Mhm. Ich bin, glaube ich, relativ streng mit diesem Wort Freundschaft.
Ja.
Bis ich bei jemandem sage, das ist ein Freund, eine Freundin, weil ich Freundschaft so hoch aufhänge, weil das nämlich so einen hohen Wert hat.
Ja, kann ich voll verstehen. Bin ich voll bei dir. Also Freunde sind auch ein krasses Thema in meinem Leben, muss ich tatsächlich sagen. Ja, also ich habe nicht viele Freunde.
Es gibt von einem, ich meine, das ist ein Sozialpsychologe gewesen, Dunbar hieß der, so eine Zahlenidee. 5 Leute im engsten Umfeld, dann 5 mal 5, 25 ist so ein bisschen der weitere Zirkel, wo man vielleicht sagt, die lädt man zu seinem Geburtstag ein und dann 5 mal 5 mal 5, 125 wäre quasi, wo du vielleicht, wenn du 40 wirst oder sowas sagst, jetzt ist so ein großes Event, da lade ich die alle ein. Und da konnte ich viel mit tun, weil ich dachte, so einen absoluten Inner Circle mit 5 Leuten, dann ein bisschen größer, vielleicht 25 und dann nochmal so die Bekannten und die bucklige Verwandtschaft.
Ja, ja, okay, da kommt man, je nachdem, in welcher Familie man aufgewachsen ist. Aber 25 finde ich schon viel.
Genau, das habe ich mich dann nämlich auch gefragt. Habe ich 25 Freunde und Freundinnen?
Jetzt kommen wir wieder zur Definition Freund. Aber bevor wir jetzt hier direkt in so tiefe Themen einsteigen, ich habe eine Frage. Und bitte. Zwar fand ich die Ankündigung von uns sehr spannend. Habe ich das richtig verstanden, dass du ein Eventschiff hast?
Ja.
Wirklich?
Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt 110 Jahre, aber es ist ja jetzt schon länger bei uns. Wahrscheinlich mittlerweile fast 120 Jahre altes Schiff, was wir in Holland auf dem Eiselmeer gefunden haben. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin mit Olli, meinem Freund und auch 1000 Jahre langen Freund, mit dem ich das zusammen mache, über so eine kleine Brücke am Eiselmeer gefahren. Ja. In Holland gibt es ja überall diese kleinen Grachten und dann die letzten Meter fuhren wir da so drüber. Und ich sah das oben auf dieser Brücke, hatten wir das zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns viele Schiffe angeguckt, auch vorher in Deutschland. Die waren oft so runtergekommen und wir hatten so... Die waren dann auch viel neuer und das war wie so ein magischer Moment. Da war sofort Freundschaft. Wir waren, glaube ich, beide sofort in dieses Schiff verliebt. Und ich habe von da meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, wir kaufen das jetzt das Schiff. Ja, und die meinte, oh mein Gott. Und dann stand Kees, dieser Holländer, der uns das verkauft hat, da quasi gegenüber und hat sich total gefreut, weil er wollte in Rente gehen. Und dann, was machst du sonst mit so einem Schiff? Und dann standen wir da, wir waren Mitte 20 und haben gesagt, wir nehmen das. Und dann musste das in einer riesen abenteuerlichen Mission jetzt aus Holland mehrere Tage lang nach Münster gefahren werden von einer ganz tollen Kapitänin, die damals bei uns angeheuert hat. Und jetzt haben wir dieses Schiff, MS Günther.
Ist das geil. Aber wie kommt man denn darauf, sich ein Eventschiff zu kaufen?
Ich habe als Schüler in Solingen angefangen, so Abi-Partys mit zu organisieren und da viel Freude dran gefunden. Und dann habe ich, als ich zum Studium nach Münster gegangen bin, Studi-Partys gemacht. Ja. Auch wirklich viele irgendwann. Und wir wollten immer was Neues machen und waren irgendwie immer schon begeistert. Also das waren mein Bruder, ein Freund, noch ein Freund, Olli und ich. Also wir waren so eine kleine Clique und waren immer schon begeistert davon, wirklich so Kultur, in dem Fall dann Nachtkultur, Jugendkultur für junge Menschen irgendwie zu machen und irgendwie was Besonderes zu liefern, haben viele so Elektro-Events vor allem gemacht und dachten dann so ein Rave in Münster auf dem Dortmund-Ems-Kanal, das wäre überragend, weil da ist überall Wasser in der Stadt in Münster, was man gar nicht denkt, aber es fehlte ein Schiff. Und keiner wollte uns sein Schiff für ein Elektro-Rave vermieten. Jetzt, heute weiß ich warum, aber damals war das, hat sich mir das nicht erschlossen und ich dachte, ja, dann müssen wir das selber machen. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen dafür natürlich viel Geld. Und wo kriegt man schnell viel Geld? Bei Wer wird Millionär? Bei Günther Jauch. Und da bin ich habe mich da beworben mit dieser Geschichte. Wir würden gerne ein Schiff kaufen. Dann muss man da so ganz viele Castingrunden durchlaufen. Ja. Also die machen vorab so Testfragen. Ich weiß noch, mich haben die gefragt, wo wurde Angela Merkel geboren? Der erste deutsche Außenminister? Auch einfache Fragen, aber in so einem Telefoncasting mehrere Runden. Und dann stand immer fest, ich komme in dieses Studio. Und dann saß ich da. Ja, so fing das an im Prinzip.
Crazy.
Und irgendwie, ich will jetzt auch gar nicht so viel sagen, ist das auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze, würde ich sagen, weil ich hatte damals eigentlich einen Arbeitsvertrag bei einer Unternehmensberatung unterschrieben. Für mich war immer klar, ich gehe so in die Wirtschaftspsychologie, ne? Und da war auch in dieser Businesswelt, dadurch, dass ich schon so früh selbstständig war und unternehmerisch war, irgendwie total zu Hause. Und dann kam dieses viele Geld durch diesen Gewinn dort und ich würde im Rückblick sagen, das Schiff hat keine Millionen gekostet und ich hätte auch sonst wahrscheinlich sogar einen Kredit dafür bekommen. Aber dieses Geld hat mir die Angst genommen, in dieses, weißt du, meine Eltern sind beide Lehrer, in dieses Sicherheitsmindset reinzugehen, mach doch erstmal was Anständiges und bloß hier kein Risiko. Und dann habe ich mich das getraut, eigentlich mal in mich reinzuhorchen und zu fragen, was willst du eigentlich wirklich machen? Und dann ist all dieses daraus entstanden, was jetzt heute ist.
Oh, ist das schön. Ja. Wow. Voll die schöne Geschichte.
Wow, also ich frage mich jeden Morgen, wann kneift mich einer und sagt, ey, du musst aus diesem Traum aufwachen. Das ist wirklich, ja.
Aber schön, dass du das jeden Tag dir vor Augen führst.
Fast jeden.
Ja.
Aber nee, wirklich, ich bin unglaublich dankbar und das ist das Schiff. Ja.
Cool.
Ich habe natürlich auch 1000 Fragen an dich jetzt hier zu unserem...
Wirklich?
Ja, klar. Nein, ich habe 1000 Fragen, aber du hast jetzt schon so eine... kleine Startfrage gehabt. Wir haben ja auch viel im Teaser gehört, dass du aufgehört hast. Das hat mich sehr, weil man kennt dich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit dir groß geworden bin, weil als die gesagt haben, in den 2010ern, da hatte ich ja schon Abitur, da war ich wahrscheinlich älter als die meisten, die dir zugeguckt haben.
Ja.
Aber ich finde, man ist so mit dir in diese, okay, man hat so verstanden, boah, krass, es gibt irgendwie eine Welt da draußen, wo Millionen Leute Lust haben. Einer, wie alt warst du damals?
Ich habe mit 19 angefangen.
Also nach einer Teenagerin irgendwie zuzugucken, wie, und es ist gar nicht, überhaupt wirklich nicht despektiert, ich meine, aber du hast irgendwie Schminke erklärt und so kleine Unboxing-Videos und so gemacht, also, und hast so begeistert und die Leute da so mitgenommen. Und das fand ich irgendwie immer total faszinierend und stell mir das gleichzeitig wie den Mega-Hustle vor.
Ja.
Ich frage das einfach direkt, wieso hast du damals aufgehört, das alles zu machen?
Ja, also als ich aufgehört habe, ist einfach ganz viel in meinem Leben umgebrochen, sage ich jetzt mal. Die Trennung von meinem Mann und Arbeitskollegen ja auch, wir haben ja alles im Team gemacht, hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich dadurch, dass plötzlich alles so anders war von heute auf morgen, dass ich, das war so ein Moment, da denkst du nicht nach, sondern irgendein Gefühl in dir ist so groß geworden und dann ist es einfach passiert, so. Und
so angestaut?
Ich glaube schon, ja, muss ja so sein. Und dann war für mich klar, mein Leben hat sich jetzt eh geändert und ich muss noch viel, viel mehr hinterfragen und ändern. Und dann war ich in so einem anderen Lebensstate, dass ich mich von allem distanziert habe und gesagt habe, ich muss herausfinden, wer ich eigentlich wirklich bin und was ich eigentlich machen will. Und ja.
Große Fragen.
Ja, sehr große Fragen.
Und das fand ich nämlich auch so spannend bei dir, oder finde ich so spannend bei dir, weil mich das selber auch total umtreibt, aber halt im viel kleineren Maßstab, weil ich jetzt diese Dimension, du bist wahrscheinlich die allermeisten, du bist wahrscheinlich der größte deutsche Account.
Wahrscheinlich.
Mir würde jetzt auch kein, Cristiano Ronaldo hat mehr, aber sonst.
Ja, so internationale Leute.
Aber das ist, finde ich, ganz heftig, so diese Vorstellung. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, glaube ich, noch nie mein Handy aus der Hand gelegt, wenn man auf dem Klo sitzt oder ja, so, selbst abends im Bett oder so, das versuche ich wirklich auf Minimum zu reduzieren, aber ich habe noch nie mein Handy nach so einer Viertelstunde Instagram-Scrollen weggelegt und gedacht, das war eine gute Zeit.
Boah, ja, kann ich voll verstehen, ja. Also als ich die Pause gemacht habe, war es echt krass, da habe ich auch schon oft mit Leuten drüber gesprochen, weil ich habe diese Apps nicht gelöscht, ich habe mich nicht ausgeloggt, ich bin einfach nicht mehr auf diese Apps gegangen.
Heißt das ganz kurz, hast dann irgendwie einen letzten Post gemacht und gesagt, Leute, nee, auch nicht mehr, du warst einfach nicht mehr da.
Ja. Ja, also es war wirklich...
Drehen dann 8 Millionen Leute am Zeiger? Ist nicht böse, ich meine, das ist fast wie Ghosting.
Also ich habe das alles nicht mitbekommen, weil ich war so, weißt du, das war das erste Mal, dass ich einfach gesagt habe, ich fokussiere mich jetzt auf mich. Ja. Mir ist jetzt alles egal, weil das ist mein Leben und ich bin jetzt die Hauptperson meines Lebens. Und also habe ich alle Entscheidungen für mich getroffen, wie sie für mich sich richtig angefühlt haben. Und fand es in dem Moment nicht wichtig, alles weiterhin zu teilen, mich abzumelden. Vor allem, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, bin ich jetzt 3 Stunden offline, 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Jahre oder für immer. Ich wusste es einfach gar nicht. Dementsprechend habe ich einfach irgendwann aufgehört und bin dann erstmal sehr lange Zeit nicht wiedergekommen. Und da bin ich dann nämlich auch sehr lange offline gewesen, habe diese ganzen Social-Media-Seiten gar nicht mehr genutzt. Und das war die größte Befreiung für mich, weil ich da ja so drin hing. Ich musste ja jeden Tag, das war ja mein Leben, den ganzen Tag online auf diesen Seiten zu sein, Content zu produzieren, aber auch zu konsumieren, weil du musst ja wissen, was passiert, was ist Trend, was machen die anderen, ja.
Ja, das, also mich treibt das als, ich versuche mal bei meiner Arbeit so solche Phänomene psychologisch zu betrachten und dann mir die Wissenschaft anzugucken und so ein bisschen hinter die Fassade zu kommen. Und das ist eins der Themen, die mich total faszinieren und gleichzeitig erschrecken, weil ich oft denke, auch für mich selber, guck mal, ich mache selber auch viel Videos und lade Sachen hoch und das zahlt sich auch aus. Leute kommen dann zu meiner Tour, Leute schreiben mir, du hast eine Community. Natürlich, das ist ein Riesenwert. Aber gleichzeitig denke ich manchmal, wenn ich merke, wie mir oft dieses Auf-den-Seiten-Sein nicht gut tut, wie geht es denn den anderen? Und ich finde, man redet sich da manchmal so daraus, dass man sagt, ja, aber ich mache ja guten Content. Aber am Ende ist es auch wieder, ich befeuere einen Konzern, wo ich viele Sachen anders sehe. Ich befeuere einen Zeitvertreib, wo ich auch manchmal denke, eigentlich nicht gut. Und das wird ja eigentlich immer alles nur noch mehr und nur noch schlimmer und nur du gefühlt verbringst du immer mehr Zeit da drauf. Und das fand ich an deiner Geschichte auch so interessant, mal zu verstehen, jemand, der da so erfolgreich drin ist, was hat es mit dir gemacht?
Ja. Nee, also ich kann es voll nachvollziehen, was du sagst und habe mir da auch viele Gedanken zu gemacht und gerade auch diese persönliche Erfahrung, wie schnell auch mal eine Stunde weg ist, ne?
Ja.
Und du denkst dir, warum bin ich überhaupt auf Instagram? Wollte ich nicht eigentlich gerade einen Termin im Kalender nachgucken oder so? Also es ist wirklich auch etwas, was mir gar nicht gefällt und wo ich auch versuche mittlerweile wenn ich merke, ich öffne Instagram, überlege ich, will ich jetzt bewusst meine Zeit dafür investieren, um zum Beispiel meinen Kopf abzuschalten oder keine Ahnung, von irgendwem bestimmten Content anzugucken und so, dann ist es für mich so ein bisschen eine bewusstere Entscheidung. Aber genauso oft habe ich auch Momente, wo ich einfach nach Gott weiß wie vielen Minuten denke, wie bin ich eigentlich hier gelandet?
Ja.
Und ich finde es ein super spannendes Thema, was du gerade gesagt hast, bezogen darauf, dass wir diese Seiten ja auch befeuern, ne? Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum es mir echt immer noch schwerfällt, Content zu machen. Ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Monaten ich jetzt wieder zurück bin, aber es ist echt, ich bin zurückgekommen und habe gesagt, ich werde nichts Privates mehr posten. Ich werde meine Reichweite nutzen, um über wichtige Themen zu sprechen, um positiven Impact zu schaffen. Und da wirklich reinzukommen und welche Phasen ich dadurch lebt habe, auch wieder, um mich irgendwie wirklich wohl wieder in diesem Business zu fühlen, mit dem, was ich nach außen trage, aber auch, wie es mir damit geht, ne? Ich bin, also kann ich sagen, ich bin echt noch auf einer langen Reise, glaube ich. Ja.
Leben ist Reise.
Ja.
Ja. Ich habe gerade ein Welsche gemocht. Bist auch aus Köln.
Ja, voll.
Das kriegst du nicht aus, sonst.
Nee.
Ich habe letztens Kindervideos von mir raussuchen müssen, weil wir eine Folge Terra Explore fürs ZDF gemacht haben, wo es um Geschwister ging und ich habe einen kleineren Bruder und dann habe ich so Kindervideos von uns gesehen und das Blümchen hat keine Mama mehr, weil ich so traurig war, als mein Bruder, kleiner Bruder geboren wurde, weil der Prinz vom Thron gestoßen ist und da hast du diesen Kölner Schlag. Freut man sich immer, wenn man das hört, finde ich zumindest.
Ja, ich finde das schön. Es ist voll ausgestorben in Köln. Ne?
Total ausgestorben, total schade. Und ich konnte das als Kind perfekt. Und jetzt heute muss ich das wirklich so hervorkramen. Ja. Aber zwischendurch hört man es so durch. Ja.
Was haben mir selten Leute gesagt, dass man das hört?
Da habe ich es gehört.
Ja, cool. Aber du bist ja auch Profi, ne?
Quasi per Geburt. Und was bist du für ein, wenn du sagst 2010, warst du 19, was war es für ein Jahrgang?
Also ich bin 93 geboren.
93,
Februar 93.
Dann kennst du ja auch wie ich noch die Zeit, als das alles nicht gab.
Ja.
Weil ich habe mir jetzt bei eBay so ein Nokia, nicht das 3310 und nicht das 3210, sondern es gibt, es waren ja die alle hatten, ne, mit Snake drauf Snake 2 und das habe ich so geliebt früher. Und dann habe ich mir aber eins besorgt, was nochmal ein bisschen kleiner ist, aber auch eins von diesen ganz alten. Also es ist wirklich noch Snake drauf und es sieht auch so aus, es ist nicht die Neuauflage, weil ich wieder dieses Gefühl haben wollte, wenn ich im Sommer mit Freunden auf dem Festival bin oder wenn ich eine Runde spazieren gehe. Notfallweise kann man mich erreichen und ich habe auch so 5, 6 Nummern drin gespeichert, kann wen anrufen, aber es hat mich nur 5 € zusätzliche SIM-Karte pro Monat gekostet und ich glaube 30 € für das Handy und jetzt habe ich wieder diesen alten Knochen und der kann sonst nichts.
Ja.
Ich habe einmal Snake gespielt, aber es ist so langweilig, wenn man diesen ganzen iPhone-Kram heute kennt, dass man das nicht macht und ich habe wirklich gedacht, wie sick, dass ich mich heute so gerne an eine Zeit erinnere.
Ja.
Wo diese Sachen, die eigentlich uns heute verkauft werden, als boah, das macht dein Leben leichter und guck mal, wie viele Apps dafür gibt und das trackt deine Schritte und misst deinen Schlaf und deine Gesundheit, so wo dir das alles als Pluspunkt verkauft wird, eigentlich ich am liebsten wieder dabei, wo es das nicht gab.
Ja, voll.
Und das ist manchmal so, dass ich mich frage, wir sind die letzte Generation, die das noch beides, also weißt du?
Stimmt.
Beides kennt.
Finde ich voll krass. Habe ich auch letztens ein sehr emotionales Video über dieses Thema gesehen und fand es auch so erstaunlich. Und ich bin echt dankbar, dass ich diese andere Zeit noch erlebt habe, auch wenn es eigentlich nur kurz war. Aber so, wenn ich mich damals verabreden wollte, dann bin ich mit dem Fahrrad durch einen Ort zu meiner Freundin, habe da an der Tür geklingelt und gefragt, hast du Zeit?
Ja.
So, das war halt völlig normal. Es war viel mehr soziales Miteinander. So, man ist einfach rausgegangen, also bei uns da, wo ich gewohnt habe. Das war eine Spielstraße, da waren viele Kinder in meinem Alter und man ist einfach raus. Es war immer irgendjemand da, man hat sich connected, also
ich habe das heute oft, dass ich so denke, wenn mir, ich habe wirklich einen sehr vielfältigen Freundeskreis, was vor allem auch das Alter angeht. Also ich habe sehr, sehr Leute über 60, die einfach schon sehr viel älter sind und aber auch Anfang 20-Jährige, mit denen ich wirklich auch viel mache und mich gut verstehe. Und wenn ich von denen höre, wie die daten, Weißt du, ich habe ja am Anfang kurz von den Partys erzählt. Früher, wir sind halt in den Club gegangen.
Ja.
Dann hat man sich so fertig gemacht und ich bin dann nach Köln in Solingen groß geworden. Da gab es das Getaway, das war so eine Diskothek und da stand am Eingang seit 25 Jahren im Dienste der Unterhaltung. Und ich dachte, das ist wirklich. Und da gab es so eine Treppe, die man so runterging und unten war die Tanzfläche. Das heißt, du wusstest, und ich bin da mit 16 hingegangen, musste ja mal um 0 Uhr dann wieder raus mit so, wir mussten noch den Ausweis abgeben, gab noch keine Multizettel. Wenn du diese Treppe am Freitagabend runtergegangen bist, dann wusstest du, das ist jetzt dein Tinder.
Ja.
Da zeigst du dich jetzt einmal, hast du dir irgendwie einen coolen Pulli rausgesucht oder die Haare irgendwie anders gemacht oder was auch immer dich getraut hast oder nicht getraut hast. Und das war aber ja was ganz anderes, weil die Leute treffe ich dann ja in echt und es gibt einen unmittelbaren Kontakt. Und ich bin auch überhaupt kein Freund davon, jetzt alles schlecht zu machen, bei diesen neuen Sachen ist halt Entwicklung, gab es schon immer. Aber ich habe manchmal das Gefühl, boah, Leute in echt, dass wir jetzt hier in echt sitzen, ist was ganz anderes,
total,
als wenn wir uns jetzt bei Tinder zusammenwischen würden und sagen würden, komm, wir chatten ein bisschen.
Voll.
Oder?
Voll. Also alleine die Ausstrahlung in echt zu erleben oder zu sehen, okay, der guckt mich wirklich gerade an. Wir sind Frequenzen eigentlich, ne?
Ja.
So, und das spürt man einfach ganz dolle.
Und es gibt von, ich glaube, Merleau-Ponty, das ist ein Philosoph, meine ich, der diesen Begriff gebracht hat, der Zwischenkörperlichkeit.
Mhm.
Und das klingt jetzt so ein bisschen nach ESO, aber das meine ich gar nicht, sondern
nee, ist es ja
zwei Körper in einem Raum, wie du sagst, Frequenzen, keine Ahnung, aber man sieht sich, man sieht eine Körperhaltung, man riecht vielleicht ein Parfüm oder was anderes. Von mir ist auch Schweiß oder was auch immer.
Ja.
Und das macht ja so viel mehr mit einem, als wenn ich dir jetzt sage, hier, ich schreib dir was in eine Kommentarspalte oder schick dir irgendwie ein Like. Und trotzdem, da komme ich mal zurück zu dem, was wir gerade besprochen haben, mit diesem Schlussmachen auf Instagram und diesem krassen Schritt, den du da gemacht hast. Wenn mir dann viele Leute nach einer Folge oder sowas sagen, boah, das war cool, oder wenn letztens war so ein Video, da hatte bei Wer wird Millionär, da gab es irgendwie so eine Frage zum Buch von mir und dann haben sie das quasi, hat Jauch das nochmal so erzählt, wie das alles war und dann haben das so viele Leute geliked und dann sitzt du da und lädst dieses Video hoch und siehst plötzlich, wie viele Leute das liken. Und das schockt mich manchmal krass, wie das doch auch was mit einem macht. Und es ist keine echte Umarmung und es ist vielleicht auch nicht so nachhaltig. So ein bisschen wie so ein Big Mac. Das schmeckt kurz geil, aber du willst direkt noch einen. Und du weißt es nicht so wie ein Vollkost, keine Ahnung, Brötchen, aber es macht was mit einem. Und das habe ich mich gefragt, wenn du dann da sagst, vor allem jetzt in deinen Dimensionen, 8 Millionen Leute und du machst das von heute auf morgen nicht mehr.
Mhm.
War das dann auch für dich so eine Art Liebesentzug, Like-Entzug? Fehlte was?
Also, nee, in dem Moment überhaupt nicht. Ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, weil ich glaube, ich war so ausgelaugt von dem, was ich gemacht habe, dass es einfach die größte Befreiung in dem Moment für mich war. Ich habe gar nichts vermisst, gar nichts daran. Und es hat echt lang gedauert, bis der Gedanke wieder kam, du hast ja 8 Millionen Follower auf Instagram, das sind echt viele Menschen, vielleicht solltest du dir nochmal Gedanken machen, ob du das wirklich nie wieder nutzen willst.
Mhm.
Und dann kam dieser Gedanke, also eigentlich war es eher ein Gefühl und aus dem Gefühl ist dieser Gedanke entstanden, bis ich dann irgendwann so weit war und gesagt habe, doch, ich glaube, ich will es schon gerne nutzen und zwar positiv.
War das Jahre später, oder? Also wie lange warst du offline?
Ich war, ich weiß es gar nicht, knapp 2 Jahre, anderthalb Jahre, knapp 2 Jahre, ich weiß gar nicht genau. Aber es war, hat schon ein Jahr gedauert ungefähr.
Okay, also das heißt, du gehst auch viel übers Fühlen. Das freut mich sehr, weil das ist eins meiner liebsten Psychologie-Themen. Aber das heißt, weil du davor gesagt hast, fand ich eigentlich noch mindestens genauso wichtig, es hat sich davor ein Gefühl angestaut, das dir irgendwann gesagt hat, weg.
Ja.
Was war das für ein Gefühl?
Ich glaube, irgendwann habe ich nur noch funktioniert. Und zwar nicht mehr so, wie ich ursprünglich wollte, sondern so, wie es von mir erwartet wurde und so, wie es sich irgendwie eingependelt hat. Man ist irgendwie in so Gewohnheiten und Mustern gefangen, so war es auf jeden Fall bei mir, die man irgendwann gar nicht mehr hinterfragt.
Zum Beispiel?
Die Art von Content, die man macht.
Okay.
So, oder die Masse oder... Ja, ganz viele Sachen, glaube ich. Und bei mir war es ja schon eine sehr besondere Situation, weil es mein Privatleben war mein Content und andersrum irgendwie. Also da gab es keine Linie, die das irgendwie getrennt hat. Und das
heißt, man liegt abends im Bett und denkt, hast du zum Beispiel, hat man dein Schlafzimmer gesehen?
Man hat alles von meinem Leben gesehen. Alles. Jeder Moment, jeder Raum. Ich habe zwei oder drei Tage, nachdem mein Sohn damals geboren ist, direkt wieder angefangen, weiterzuarbeiten und Content zu machen.
Aus dem Wochenbett?
Ja, ja, ja.
Okay, das...
Ja.
Das hart.
Also es ist, also, ja, klar, es ist einfach, man fängt so jung an.
Mhm.
Und ich glaube, das, was bei mir so war, ich bin sehr frei erzogen worden. Also ich liebe meine Eltern dafür, dass sie das gemacht haben, weil ich dadurch, glaube ich, super offen und kreativ immer war und mir nie Grenzen gesetzt habe.
Es kommt ein Aber bei dich an.
klar, hat auch seine negativen
klar,
Seiten.
Klar,
ne?
Denke ich bei allem, ja.
Ja, und ich war so wie so ein unbeschriebenes Blatt, was irgendwie bereit für alles war. Und dann kam dieses Thema in mein Leben. Und natürlich denkst du dir als 19-jähriges junges Mädchen, hey, cool. Ich war am Studieren im ersten Semester. Nebenbei hat das irgendwie angefangen. Ich habe schon ab dem ersten Tag an der Uni gemerkt, das ist auf jeden Fall nichts für mich.
Uni?
Ja. Also so eigenständig lernen und so auch das Fach. Und dann kommt dieses Thema in dein Leben und du denkst dir, geil, gucken wir mal, wie das funktioniert, was daraus wird und so. Und dann ist man so jung da reingestolpert und der Erfolg kam ja so schnell. Und
wie schnell ging das, bis du dann so Followerzahlen hattest, die...
Ein paar Monate.
Wie viele denn?
Boah, wie viele Follower oder wie viele?
Ja, also,
ich kann ja die genauen Daten nicht
aber
sagen.
Aber nach ein paar Monaten hattest du
so
über 100.000 und so und dann ging das...
Ja, ja. Hm. Es ging super schnell alles. Ja. Und dann steckst du drin.
Ja,
so.
Dann steckst du drin.
Und dann schmeißt du das natürlich nicht einfach weg.
Also vielleicht auch, das denke ich oft, weil ich manchmal das Gefühl habe, die Leute haben so gar keine Vorstellung. Ich finde immer so einen... Einfach nur, ich mache fast keine Werbung bei Social Media, aber kriege ich oft so Angebote.
Ja.
Und dann sehe ich mal so Zahlen.
Ja.
Und dann wäre immer so meine grober Überschlag, 1 Euro pro Follower pro Jahr, absolut möglich. Und dann denke ich mir immer, wenn man dann von außen da sitzt und sagt, ja, was macht ihr das und lasst das doch und so, das ist einfach auch Big Business.
Auf jeden Fall. Also klar, früher, klar hat mir das am Anfang sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann war das mein...
Ja, dann, das denke ich mir. Dann sitzt man da und sagt sich so, jetzt habe ich hier, weiß nicht, 500.000 Follower.
Ja.
Ich könnte auch noch weiter mein Studium machen und dann mit 50.000 Euro ja. Jahresgehalt einen Akademikerjob nachgehen oder ich mache halt diese Videos.
Ja,
ja.
Voll.
Ja. Und das heißt, wenn du das mit 19 angefangen hast, hat es aber viele, viele Jahre gedauert, wo sich das so, war das so ein Haufen Kacke im Kopf, der immer größer wurde? Wie wär dein Bild dafür, dieses Gefühl, was sich angestaut hat?
Nee, ich glaube nicht, dass es ein Haufen Kacke war. Am Anfang.
Ich habe es jetzt mal so drastisch gesagt,
ja,
weil du eben gesagt hast, so wird es immer mehr.
Ich glaube, man denkt, dass man das alles haben will, bis man es alles so oft hatte, dass man dabei nichts mehr spürt.
Ja.
Und dann kommt der Moment, wo du sagst, was mache ich hier eigentlich?
Ja. Dann
das
denkst,
kann doch nicht sein, dass mir das nichts gibt. Und das war so ein schlimmer Moment, weil... es mir von außen auch persönlich ins Gesicht gesagt wurde und ich mich so schlecht und schuldig gefühlt habe, dass ich für etwas nicht die Freude empfinden kann, für etwas, das andere Leute sich so sehr wünschen und erträumen. So, also zum Beispiel ein Private-Jet-Flug. Da machst du das 2-3 Mal und das nächste Mal ist es irgendwie normal oder du denkst dir, ist mir eigentlich egal, wie ich jetzt fliege. Mhm. So. Also es klingt jetzt wirklich voll hart, aber das passiert, wenn du in diesen Dimensionen und in dieser Schnelligkeit solche Dinge erlebst. So war es auf jeden Fall bei mir. Und das zu realisieren, dass ich mich über solche krasse Sachen nicht mehr so krass freuen kann, hat wirklich unterbewussten Gefühl in mir entwickelt, weil ich das am Anfang überhaupt nicht zuordnen konnte und mir da einfach auch das Bewusstsein für gefehlt hat, was das bedeutet. Aber das war schon krass.
Ja. Ja. Was kostet ein Private-Jet-Flug?
Kommt drauf an. Also innerhalb Europas 15.000 Euro One-Way.
Dann sitzt man da als Anfang 20-Jährige im Private-Jet. Und nee, aber das ist einerseits lustig, aber andererseits dieses ich fühle nicht mehr, was ist. Ich habe viele Leute in meinem auch sehr engen Umfeld.
Mhm.
Und was ich immer wieder höre, weil ich mich seit Jahren auch versuche, zumindest dafür stark zu machen, dass wir ein anderes Verständnis von psychischen Erkrankungen bekommen, mit Menschen mit psychischen Störungen anders umgehen. Was ich immer das Traurigste finde, wenn mir jemand von Depressionen erzählt, ist dieses, ich kann nicht mal mehr weinen. Ich bin Stein. Es ist nicht, ich fühle mich traurig, ich fühle nichts mehr.
Ja.
Und da denke ich dann, das ist so ein Ausdruck von, hier ist was im Argen oder schief. Wenn man das zu lange Zeit erträgt, dann kann man noch so sehr im Private Jet sitzen und dann sitzen alle da und denken, ey, was willst du denn? Du hast Millionen und kannst 15.000 Euro für ein eigenes Flugzeug ausgeben. Ja. Aber das heißt ja nicht, wie es dir geht.
Nee, überhaupt nicht. Und das finde ich übrigens sehr, ein sehr cooles Thema. Hat auch Erich Fromm, glaube ich, mal in einem sehr bekannten Interview gesagt, die Kranken sind die Gesunden und die Gesunden sind die Kranken in unserer heutigen Gesellschaft. Weil die Leute, die noch fühlen, dass etwas eigentlich nicht stimmt und dadurch krank werden, psychisch oder körperlich, sind eigentlich die Gesunden, weil sie das noch wahrnehmen können und nicht alles verdrängen.
Ich höre das öfter und finde die Grundthese auch, weil unser System an so vielen Stellen mir auch sehr, sehr krank vorkommt. Total nachvollziehbar und denke dann, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich diese Aussagen so höre, weil wenn man sich mit Menschen unterhält, die psychische Störungen haben, die krank sind, das geht ja auch von bis, aber ich habe einfach so viele Leute kennengelernt, wenn ich denen das sagen würde, die würden sagen, die würden sich verhöhnt vorkommen.
Voll,
weil
so war das auch
so,
gar nicht gemeint.
Ich finde immer nur wichtig, dass man das einmal so
voll gut
dazu sagt, weil ich echt das Gefühl habe, wir gehen mit denen, denen es psychisch nicht gut geht, total falsch um.
Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. So alleine, wie unser System aufgestellt ist. Aber nur ganz kurz, um das klarzustellen, meine Aussage war eher darauf bezogen, auf so alltägliche Sachen, die in unserem Leben sind, ne? Ja. Wo man, glaube ich, auch mal hinterfragen darf, was passiert hier eigentlich?
Safe, 100%, sonst haben sie Hamsterrad rennt.
Genau.
Das fühle ich sehr. Ich habe letztens auf meinem Computer ein Dokument gefunden, was mich kurz vor geschockt hat. Das war von 2015 oder 14, also ist über 10 Jahre her. Und das war in meinem Google Drive und ich wusste nicht mehr, wann ich das hatte. Und dann stand da oben drüber Leons Lebensplan.
Oh.
Ja, und das war, kannst dir vorstellen, du machst eine Art Zeitreise, wie habe ich mit Mitte 20 getickt, öffne diese Datei und das war so gnadenlos mit mir, dass ich dachte, boah, Alter, hast du damals nicht gecheckt, dass du in einem Krankensystem dich auch nicht gut verhältst, ne? Für mich, also ich kann es jetzt nur so ungefähr noch, aber das war sowas wie, du machst jetzt das Studium fertig und zwar ein super Studium, ne?
Ja.
Dann gehst du bitte promovieren und zwar am besten an einer Top-Tier-University, also ja, natürlich international, natürlich eine der besten Unis. Dann machst du ein paar Jahre bei einer Unternehmensberatung, natürlich nicht irgendeine, sondern die beste, die es gibt und dann gehst du irgendwie in ein Unternehmen oder so. Und das war so ein Korsett, wo ich heute mich gerne anrufen würde mit 25 und sagen würde, ey Junge, was lern leben und nicht mach das. Und, und da denke ich gerade dieses, du denkst von innen, ein Hamsterrad ist eine Karriereleiter und checkst gar nicht, dass du da rennst und machst und tust. Und ich habe das lange, lange gehabt, bis ich dann irgendwann gedacht habe, das kannst du nicht bringen. Also dieser Umgang mit dir selber ist fatal und es ist gemein auch einem. Also dass man so eine gewisse Freundschaftlichkeit für sich selber auch hat. Sind wir wieder bei den Freunden.
Ja.
Ich frage zum Beispiel immer bei meinen Shows die Leute relativ am Anfang von der zweiten Hälfte, wo es um so Beziehungen geht und auch enge Beziehungen. Nenne alle Menschen, um die du dich kümmerst, denen du dankbar bist, für die du dich einsetzt, wo du froh bist, dass sie da sind. Und dann sage ich, nehmt euch mal kurz Zeit, geht das mal durch, wie so eine Einkaufsliste. Ne?
Ja.
Du musst kein Ranking machen, aber vergiss keinen.
Ja.
Und dann lasse ich so ganz ruhig werden in der Halle und dann fangen die Leute so an. Und dann sage ich, ja, wen schreibt man da drauf? Ne? Vielleicht eine beste Freundin, sein Vater, die zwei Kinder, die man hat, wen auch immer. Und dann frage ich immer, wie lange dauert es, bis du dich selber auf deine Liste schreibst?
Ja.
Und dann merkst du so, wer das Gedankenspiel nicht kennt, dem fällt so ein bisschen die Kinder darunter, wie es mir auch ging. Ich wäre im Leben, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, mich auf die Liste zu schreiben mit Leuten, wo man sich drum kümmert, denen man vielleicht dankbar ist. Weißt du, man verlangt sich alles ab.
Ja.
Und diese Gegenseite berücksichtigt man gar nicht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es mit diesem Lebensplan an vielen Stellen nicht so geklappt hat. Aber da dachte ich jetzt gerade dran, weil du dieses von Erich Fromm beschrieben hast mit dem System.
Ja. Ja, voll schön. Das ist, glaube ich, auch was wir echt auf Social Media breit machen dürfen, dieses Thema, ne? Selbstliebe, auf sich achten, auf seine Bedürfnisse achten, die überhaupt noch spüren zu können. Das ist echt, ich glaube, ich kenne sehr, sehr wenig Menschen in meinem Umfeld, denen das ein Thema in ihrem Leben ist.
Ja?
So wirklich. Also ja klar, hey, ich habe Hunger, ich will nochmal Urlaub machen und brauche ein bisschen Sonne und so. Ja, genau. Aber wirklich sich selbst, also es fängt ja erstmal damit an, dass du dich selbst kennenlernst. Mhm. Und da hört es ja schon auf. Die Leute investieren ja gar keine Zeit in solche Themen.
Wobei ich merke, das ist auch eine unglaublich schwierige Frage.
Ich glaube, dass die sich auch von Tag zu Tag ändert.
Oder?
Ja.
Weil wer ist man schon?
Ja.
Also das denke ich ganz oft. Man sucht nach so einer absoluten Antwort. Und ich habe letztens ein total schönes Bild gelesen. Wir wollen in so einer Art abgesicherten Superjacht über den Fluss des Lebens fahren, ne? Da Luxus und da soll nichts schief gehen und noch ein drittes Rettungsboot für falls was ist und schön Sonnenliege. Und eigentlich ist das ein totaler Trugschluss, weil das wird eh nicht passieren. Du hast es gerade eben als ein Beispiel jetzt mal für dein Leben gegeben. Du sitzt da nicht in diesem Jet und denkst, ist das geil hier? Ich glaube, das müssen wir auch dazu sagen, weil so habe ich dich verstanden. Das ist jetzt nicht, wenn man kein Geld hat, was das für ein Hustle ist und was das für ein Stress ist. Also meine Mutter war lange Hauptschullehrerin, das habe ich sehr nah erlebt und du nickst schon. Ich glaube, das kann man empathisch sich vorstellen. Aber die Idee ist, dass statt dieser Yacht, die dich da sicher durch den Fluss bringt, eigentlich eher das Bild von einem Kanu eins wäre, wo du sagst, boah, da muss ich mal nachjustieren und da schwupp vielleicht mal Wasser rein, vielleicht muss ich auch mal so eine Rolle machen, um mich wieder aufzurichten. Aber das fand ich eigentlich viel schöner bei der Frage, was ist so mein Ziel, wie ich hier durch dieses Leben gehe und dieses permanente, ich will das alles so in klaren Bahnen haben, ich will wissen, wer ich bin und das nicht so zu betrachten wie, nee, das ist ein Fluss und das ändert sich und je nachdem, welche Stromschnelle kommt oder wo du jetzt diese Rolle machen musst, bist du plötzlich vielleicht ein Stück weit wer anders. Das war so ein Learning, was bei mir erst auch so langsam jetzt durchkommt.
Ja, aber ich finde es auch wichtig, sich die Frage zu stellen, wenn wir jetzt mal auf diesen Private-Jet-Flug zurückgehen, auf dieses Bild.
Kommen die dann auch mit so Häppchen und so am Anfang?
Ja, du kannst es auch bestellen, was du willst.
Klar.
Die besorgen dir alles. Also du wächst ja in dieser Gesellschaft auf und dir wird ja die ganze Zeit suggeriert und vorgegeben, dass das etwas ist, was dich ultra glücklich machen würde und was man irgendwie braucht oder was voll besonders ist, sowas mal zu erleben und so.
100%.
Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir uns wirklich alle mal die Frage stellen sollten, viel tiefer reinzublicken. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, sich selbst besser kennenzulernen und zu lieben. Was ist denn wirklich relevant in meinem Leben, dass ich glücklich sein kann? Und ich finde das total erstaunlich, weil ich war jetzt im Sommer mit meiner besten Freundin in Südfrankreich in einem veganen Yoga- und Surfcamp.
Wo in? Also am Mittelmeer? Oder da kann man nicht so gut surfen?
Du, ich hab keine Ahnung.
Okay.
Mollier oder so hieß das, glaube ich. Naja, auf jeden Fall in Südfrankreich irgendwo. Und wir waren halt in einem Zelt eine Woche und ich hatte halt einen Rucksack mit Sachen dabei und habe davon noch nicht mal die Hälfte der Sachen gebraucht. Und ich saß da und habe wirklich zum Ende meines Urlaubs gedacht, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich bin dankbar für mein Leben, unendlich. Und ich liebe mein Haus, in dem ich wohnen kann und so, ne? Aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann will ich alles, was ich besitze, bis auf diesen einen Rucksack, den ich gerade dabei habe, weggeben. Ich brauche das alles nicht. Und das ist natürlich ein radikaler Gedanke, aber irgendwie auch so ein schöner, befreiender Gedanke. Ich muss sagen, dass der immer stärker in mir wird. Gestern haben wir erst wieder das Wohnzimmer aussortiert. Und ich habe auch ein Buch von Marie Kondo, dieses bekannte Buch. Genau. Es geht natürlich sehr viel, hey, wie falte ich meine Klamotten richtig und so, aber da sind sehr viele philosophische Ansätze drin in dem Buch.
Okay, mega spannend, ja.
Und sie bringt so ganz neue Perspektiven auf das Thema. Zum Beispiel, wenn man aussortiert, soll man jeden Gegenstand in die Hand nehmen. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass dieser Gegenstand mich glücklich macht, dann brauche ich den nicht mehr behalten.
Ja.
Und das finde ich so einen krassen Gedanken, weil man hat so oft Gegenstände. So, ja, ist halt gerade der Trend, diese Vase dahin zu stellen. Die bedeutet mir aber gar nichts.
Gegenthese.
Ja.
Ich kenne auch Marie Kondo und diese ganzen sehr gehypten Bücher und Ansätze. Tu mir den Gefallen und guck dir ihren Webshop an.
Ja.
Nachdem du dann alles mit der Marie Kondo-Methode ausgeräumt hast, bombardiert dich der Marie Kondo-Webshop mit ganz viel neuem Schrott, den du jetzt in deine leere Wohnung stellen kannst. Und ich glaube, das ist der Kern des Problems. Wir sitzen da und sagen, diese Vase, die gerade total Trend war, die muss jetzt weg oder diese Edison-Glühbirnen sind doch gar nicht mehr in. Und dann brauche ich das Neue. Und dieses, was du gerade beschrieben hast, ich hundertprozentig fühle ich das auch. Ich habe letzten Sommer in Münster auf dem Flohmarkt ganz viele Sachen verkauft.
Ja.
Und das war total befreiend, in den Keller zu gehen, diese Kisten da voll zu machen. Und es war noch nicht mal so viel, weil ich das schon öfters immer gemacht habe und ausgemistet. Aber ich glaube, wenn wir das machen, brauchen wir direkt noch einen Anschlusstrend,
ja,
der uns sagt, es muss aber auch weniger Konsum sein, beziehungsweise ein ganz anderer Konsum.
Ja, voll.
Weil sonst hast du ein Loch in dir drin, wo du sagst, irgendwie, ich bestelle was bei Amazon und dieser kleine grüne Haken gibt mir einen Kick und das Paket, wenn es kommt, ist total schön. Zwar eigentlich, wenn ich es aufmache, merke ich schon, wieder drüber, aber ich gehe in den Laden und sehe mich im Spiegel und denke, boah, siehst du scheiße aus, du brauchst neue Klamotten. Das wird dir die ganze Zeit suggeriert und ich habe oft das Gefühl, so Marie Kondo-Methoden sind, hey, da ist eigentlich ein Loch in dir drin, das sage ich dir nicht, sondern ich sage dir, nimm mal was in die Hand, das fühlt sich gut an, wenn du das wegschmeißt oder aussortierst, dann verkaufe ich über den Marie Kondo-Shop wieder irgendeinen neuen Schrott und du versuchst ein Loch zu füllen, was du so nicht füllst.
Mhm.
Und das ist für mich eine Kernkritik zum Beispiel an dieser Marie Kondo-Nummer. Aber der Grundgedanke zu fragen, wie kann ich mit weniger klarkommen, du hast es eben auch schon gesagt, sehe ich ganz genauso. Das ist natürlich ein Riesenluxus. Jemand, der in irgendeinem Flüchtlingslager auf dem Zeltboden sitzt, wird nicht denken, boah, ist das Geile, dass ich einen Rucksack mit Sachen habe. Der wird denken, ist das furchtbar. Aber das ist für mich oft ein Zeichen, wenn wir das so fühlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel zwar noch nicht so oft, aber wenn ich mal meditiere, mich auf den Boden lege und einfach nur mal fühle, ey, du hast einen Körper, du liegst hier auf diesem Boden. Oder ich habe zum Beispiel bei mir so ein ganz kleines Hochbeet auf dem Balkon hingestellt, wo ich so ein paar verzweifelte Basilikums, ich weiß nicht, im Plural, versuche hochzuziehen, diese Erde anzufassen. Das klingt jetzt auch so ein bisschen, aber das ist für mich oft so sick, wie viel das mit mir macht. Und das zeigt mir dann eigentlich immer nur, wie weit ich mich entfremdet habe.
Voll.
Und da sind wir wieder bei diesem kranken System, das du am Anfang beschrieben hast. Und ich denke oft, bevor wir jetzt noch die tausendsten Marie Kondo-Methode brauchen, müssten wir mal noch eine Schippe größer fragen, wo krankt das und wo habe ich was, ein Loch in mir, was ich versuche, auf eine falsche Art zu füllen?
Voll, super spannendes Thema. Jetzt sind wir auch bei meinem Lieblingsthema im Moment überhaupt,
ja.
Konsum und so. Ja, ja, also das ist, da beschäftige ich mich sehr viel mit. Ich habe auch niemals mit dieser Marie Kondo-Methode aufgeräumt oder so.
Wäre
ne?
ja völlig fein.
Ja, ja.
Ich finde auch immer, man pickt sich raus, was einem passt. Also es war kein
ich
Vorwurf.
Fand nur,
gar nicht.
Nee, das habe ich auch gar nicht so empfunden. Ja. Ich fand nur diese tiefgründigen Ansätze dahinter, die vielleicht viele auch gar nicht wahrgenommen haben beim Lesen, ich aber schon, die fand ich so interessant, weil ich aus der Perspektive noch nie auf Gegenstände geblickt habe.
Ah, okay.
Und das fand ich einfach super spannend, aber ja, ich bin von sowas auch gar kein Fan. Und dann kommt aber auch die Frage, wie schaffen wir es, dass wir gar nicht ein Loch in uns spüren, ne? Dass wenn wir eine Sache aussortieren, dass wir gar nichts Neues mehr, das Gefühl haben, dass wir gar nichts Neues mehr brauchen, sondern dass es
ja.
gut so ist, wie es ist.
Also es gibt ja von Erich Fromm dieses Buch Haben oder Sein. Das kennst du dann bestimmt
ja,
auch. Und das
hat
dich vielleicht dann auch so berührt wie mich, weil ich diese Idee zu fragen, wo bin ich in einem Haben-Modus
ja.
und wo bin ich in einem Sein-Modus,
ja.
mega schön finde. Und auch gedacht habe, so habe ich ihn zumindest verstanden, es geht ja gar nicht nur ums Materielle, sondern Haben heißt auch Follower haben,
ja.
Status haben,
ja,
den tollen Job haben, die schlauesten Kinder haben, den schönsten Körper haben. Und dann zu fragen, ey, wenn du das dann alles da denkst, dass du dich damit durchs Leben bringst, geht bei vielen dieses, aber was ist dein Sein?
Ja.
Geht unter. Und das ist zum Beispiel was, wo ich manchmal für mich merke, trotz allem, wo ich mich mit psychologischer Forschung beschäftige, wo ich denke, da arbeite ich doch an mir und da will ich mich verändern, weiterentwickeln, das Kanu sein im Fluss. Das glückt mir nicht immer. Weißt du, was ich meine? So die
ich glaube, dass es auch so unglaublich schwer ist, so wie wir leben. Ich glaube, wenn du jetzt für 3 Jahre in den Wald ziehen würdest, würdest du viel eher und einfacher an diese Erkenntnis und an dieses Gefühl kommen, weil die Umgebung, in der wir sind, uns das fast gar nicht ermöglicht. Aber hast du mal Breathwork gemacht, Psychedelic Breathwork?
Teile davon. Über
ja.
Atem sich in besondere Zustände
ja.
versetzen. Du strahlst so, dass du es gemacht hast.
Ich musste gerade drüber nachdenken, weil du jetzt über Sein und so geredet hast.
Ja,
habe ich gemacht. Und ein guter Freund von mir ist Breathwork-Coach. Und
aha.
mit dem hatte ich echt, glaube ich, auch die krasseste Erfahrung beim Psychedelic Breathwork. Und mein krassester Moment war wirklich, ich lag da eigentlich nach dem Breathwork voll weg. Und ich bin... Also ich sage jetzt mal Seele, keine Ahnung, ob das die richtige Beschreibung ist. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Mein Sein, meine Seele ist nicht mehr in meinem Körper gewesen.
Mhm.
Ich habe quasi über meinem Körper geschwebt. Und das war so ein krasses Gefühl, weil ich gesehen und verstanden habe, ich bin gar nicht mein Körper.
Mhm.
ich brauche meinen Körper, um diese Erfahrung hier auf dieser Welt zu machen, aber ich bin das gar nicht.
So eine Dissoziation quasi. Also hast du dann, hat sich das angefühlt, als würdest du jetzt 2 Meter über dir schweben oder noch weiter oben?
Nee,
oder?
Nee, nicht so weit. Ich war einfach also nicht mehr in meinem Körper. Ja.
Und ganz kurz, ich glaube, man darf es nicht einfach so nachmachen, aber kannst du ungefähr beschreiben, wie das geht? Also was muss man dafür tun?
Ja, also ich glaube schon, also ja, man muss natürlich gucken, je nachdem, wie man gesundheitlich aufgestellt
Macht's
ist.
Macht nicht
so.
Auf der Autobahn.
Nee, auf gar keinen Fall. Es gibt einen richtig coolen YouTube-Kanal, mit dem ich angefangen habe, Breathwork zu machen. Ich bin über meinen Freund da drauf gekommen, weil der das für sich entdeckt hat. Und da gibt es ganz viele verschiedene Atemtechniken.
Aber ungefähr.
Es geht quasi darum, also eigentlich, ich glaube, man hyperventiliert so ein bisschen und hat dann immer wieder Atempausen, die dann auch von Mal zu Mal länger werden, weil du so viel Sauerstoff in dir ansammelst, dass du dann halt sehr lange, ich glaube, am Ende bis fast 3 Minuten in Atem auch anhalten kannst. Und das ist einfach abgefahren.
Oh
also,
Gott, das klingt richtig gefährlich.
Also ja, also ich, als ich das mit meinem Freund gemacht habe, wir lagen dann so richtig, du spürst, wie dein ganzer Körper verkrampft.
Ja.
Weil das so, es ist ja auch, es ist Work, ne? Breathwork, es ist richtig anstrengend. Du hast dann nachher Muskelkater in der Lunge davon und so auch. Also man sollte das vielleicht auch lieber begleitend machen, wenn man so extreme Breathworks macht. Aber es ist wirklich für jeden, der irgendwie struggelt oder Probleme hat, so mit Meditieren oder mal Zeit für sich selbst zu finden oder auch der Meinung ist, boah, ich kann nicht abschalten. Ich finde es eine geniale Art und Weise, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
So ich denke gerade so, da kommt einer zu, boah, Schatz, mir geht's richtig scheiße. Ich bin total im Eimer. Ich muss mal wieder zu mir finden, meinen Körper. Ja, pass auf. Hier mal 3 Minuten hyperventilieren, bis du Muskelkater vom Atmen hast, halb ohnmächtig deinen Körper schon verlässt, Richtung Tod schwebst. Das ist total entspannt. Ist strange.
Nee, also es ist jetzt auch sehr negativ ausgedrückt.
Das nein, ich, aber das...
Es kommt natürlich drauf an, wie lange du das machst, wie intensiv du das machst und welche Atemtechnik du auch anwendest. Aber du kannst da wirklich in so abgefahrene Zustände kommen und mir hat das voll geholfen. Ja, ich fand es super interessant.
Die einmalige Erfahrung oder mehr, also aber diese grundsätzliche Experience
war das.
Krass, ja. Spannend.
Ich finde, das ist eigentlich ein krasser Gedanke, auch wenn man sagt, wie will ich mit mir selbst umgehen, wenn man sich von seinem Körper gedanklich ein bisschen abkapselt.
Also das kann ich total gut nachvollziehen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein ganz anderer Blick ist, aber es gibt ja schon seit Descartes und auch davor diese Idee vom Dualismus, dass du deine Seele bist, etwas Übernatürliches, was man vielleicht nicht materiell greifen kann und dann gibt es deinen Körper, so eine Art Haufen Fleisch, der so durchs Leben geht und atmet und Schritte macht und dein Essen verdaut. Und das ist an ganz vielen Stellen unserer westlichen Denkenswelt ja so mit eingezogen, finde ich. Mhm. Ne? Man sieht es alleine daran, dass wir sagen, hier ist Krankenhaus für die Leute, die ein körperliches Problem haben und da ist Psychiatrie oder Psychotherapie für Leute, die ein psychisches Problem haben. Und ich halte das für fatal gefährlich, weil man dabei nicht anerkennt, wie sehr deine Psyche, nenn es Seele, wie du willst, dein Sein mit deinem Körper zusammenhängt.
Ja, voll.
Und da denke ich oft, dass so eine, also das ist dann für mich, ich habe sowas jetzt noch nicht ausprobiert mit dem Breathwork, aber dann nehmen wir sowas wie Meditieren und dann so eine Anleitung für Meditation, die ich mal gemacht habe, die war dann irgendwie, fühle, wie die Energie der Sonne an deinem Kopf in deinen Körper geht und bis in die Füße. Und ich bin überhaupt nicht esoterisch oder ich bin dann ein sehr naturwissenschaftlicher Geist und dann liegst du da und merkst, okay, krass, wie mich das erfasst, heftig, wie das mit was mit mir macht. Und da denke ich dann ganz oft, auch wenn ich mir die Forschung angucke, wie viele psychische Probleme haben einen Bezug zum Körper? Lieber wieder Depression,
sondern
agitiert sein, hochgefahren sein, der Körper entspannt nicht mehr. Oder der Körper ist ganz schlapp, ich kann den gar nicht mehr aktivieren. Schlafprobleme hat viel mit dem Körper zu tun. Essen bei Depression ist eines der Symptome, Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme. Da merkst du schon, jetzt können wir noch über Essstörungen sprechen, wir können über Panikattacken sprechen. An so vielen Stellen ist es nicht nur der Kopf, sondern du als gesamter Organismus. Und das ist was mich auch total umtreibt, wo ich oft denke, es gibt so eine Kleinigkeit, die zeige ich Leuten auch mal oder hatte ich in der letzten Tour, aber die zeige ich dir auch. Guck mal, kennst du den Palmaris Longus? Oder weißt du, ob du einen hast? Weiß keiner, wusste ich auch nicht. Du kannst einfach mal ein Handgelenk freimachen, also ein bisschen den Pulli hoch und dann hältst du wie so ein Apfel und kippst die Hand Richtung Brust und drückst die Finger so ein bisschen zusammen.
Mhm.
Und jetzt entsteht die Zahlen schwanken, aber die Zahlen, die man so findet immer wieder, so bei 85% der Erwachsenen entsteht jetzt hier so ein Hubbel unterm Handgelenk, wie bei mir. Siehst du das?
Ja.
Hast du es auch?
Also nicht so doll.
Ja, aber auch. Ja. Das ist das. Und manche haben es nur auf einer Seite, ich habe es total auf beiden Seiten. Das ist der Palmaris longus.
Ja, okay.
Und das ist ein Muskel, den wir eigentlich nicht mehr brauchen.
Mhm.
Der wird, wenn du jetzt irgendwie einen Muskelstrang bräuchtest für eine OP, wird der gerne genommen, weil der hat keine Funktion mehr. Und es gibt verschiedene Thesen dazu. Und eine ist, dass unsere Vorfahren den brauchten, um auf allen Vieren zu gehen oder in Bäumen zu irgendwie bestimmte Griffe beim Klettern zu machen.
Mhm.
Und das machen wir seit ungefähr 13 Millionen Jahren nicht mehr. Und dann denke ich immer, Leute, deswegen liebe ich den Palmaris longus, wenn du auf so einer WG-Party so bist oder auch selber mal so einen Tag hast, wo dich dein Körper irgendwie nervt, dann gucke ich mir den an und denke, 13 Millionen Jahre haben ausgereicht, um so gerade mal 15% der Erwachsenen von diesem völlig unnötigen Muskel zu befreien. Der Rest könnte, wie wir beide, morgen wieder mit den Affen in die Bäume, weil wir nicht gemacht wurden für Sitzen auf Stühlen, für Make-up auf Pickelentzündung, weil das peinlich ist, für dein Körper muss nur gut aussehen und du denkst nicht mit, was in dem drin passiert.
Ja.
Und dieser Palmaris longus erinnert mich immer, ey, die Natur hat dich mal gemacht, lieber Mensch, für eine ganz andere Zeit, als wir mit unseren Sinnen Essen berührt, geschmeckt, gerochen haben und nicht AG1 Flüssignahrung in so einen Topf geschüttet und gesagt, geil, damit habe ich mir die Zeit zum Kochen gespart, wo wir nicht gefragt haben, boah, meine Beine haben Dellen, ich bin nichts mehr wert.
Ja.
So, und das sind einfach so Sachen, wo ich mir wünschen würde, und deswegen finde ich es spannend, was du sagst, wenn man seinen Körper mal verlässt, zu checken, ey, du hast diesen Körper, das wird ja wahrscheinlich auch ein Teil dieser Erfahrung sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, total.
Dass das so einen Wert hat.
Ja, voll. Das ist ja das, was ich eben auch eigentlich meinte damit.
Deswegen kam ich jetzt drauf, weil es so spannend klingt. Ja.
Genau. Also ja, ich finde das einfach einen super schönen Ansatz, wie wertlos wir denn eigentlich oft behandeln.
Ja.
Aber wir brauchen den zum Leben.
Ja.
Der ist essentiell.
Der sind wir. Du bist auch dein kleiner Zeh.
Voll. Und wenn wir uns nicht darum kümmern und uns oder unseren Körper nicht mit Liebe behandeln, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir mit 70 nicht mehr laufen können und ganz krank werden.
Was war das für ein Clash bei dir, wenn du sagst am Anfang, dein Channel hieß ja auch Bibis Beauty Palace.
Ja.
Du rollst mir in den Augen.
dieser Name, der wird mich besonders.
Wobei, ich finde, also schon, es ist schon dieses BBP, das klingt, geht schon gut über die, aber da ging es ja dann um Schönheit und um Schönheitsideale und um, hey Leute, so könnt ihr euch schminken und so weiter. Was war das dann für ein Clash, wenn du sagst, jetzt siehst du es so? Oder passt das zusammen?
Also erstmal finde ich, dass der Name heute eigentlich auch noch passt, wenn man auf die innere Schönheit zum Beispiel sich bezieht, ne? Aber ja, der Name, keine Ahnung, wie der damals entstanden ist, plötzlich war er da und der Kanal wurde einfach so genannt und ich glaube, dass ich eine krasse Reise durchgemacht habe. Ich sitze jetzt auch völlig ungeschminkt vor dir und laufe ungeschminkt über einen roten Teppich und habe mich sowas von befreit. Ich habe aber auch andere Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich mich Schönheits-OPs unterzogen habe, weil ich mich nicht richtig gefühlt habe. Ich habe meine Nase damals richten lassen, den Hubbel wegmachen lassen. Ich habe meine Brüste vergrößern lassen, weil ich so in dieser Szene drin war und so unzufrieden mit mir war, wie ich jetzt weiß, auch also mit ganz vielen Sachen einfach, nicht nur mit mir, aber man bezieht es auch irgendwie schnell auf sich und denkt sich so, ja, wie kann ich mich glücklicher, besser machen? Ich muss mich optimieren. Völliger Quatsch. Und ja, deswegen wirklich mit sich selbst auseinandersetzen. Selbstliebe, so ein unglaublich wichtiges Thema. Und es gibt eine super coole Übung, wo man sich einfach jeden Tag 5 Minuten vor den Spiegel setzt. Einfach pure. Also du musst jetzt nicht nackt da sitzen, aber du sitzt halt einfach da.
Und guckst dich an.
Und guckst dich an. 5 Minuten, das ist deine Aufgabe, jeden Tag. Und dann zähl mal die Tage, bis sich der Blick auf dich selbst verändert.
Und wie viel waren es bei dir?
Ich kann es nicht mehr sagen, aber ich finde es so eine schöne Übung, weil wir haben total verlernt, uns so wahrzunehmen und zu lieben und ganz zu fühlen, wie wir eigentlich sind. So, das ist auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich war jetzt gerade bei der Bambi-Veranstaltung und habe mich quasi zweigeteilt, habe quasi so ein Kunstwerk aus mir gemacht, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil wir gar nicht den Gedanken haben, dass wir gut genug sind, so wie wir sind, um zum Beispiel auf ein Bambi zu gehen oder auch einkaufen zu gehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für Nachrichten zu diesem Thema bekommen habe.
Ja.
Und ich finde das so, so traurig und so schlimm. Und also alleine auch, ich habe letztens ein bisschen humorvoll auf das Thema Haare am weiblichen Körper aufmerksam gemacht. was ich für Nachrichten bekommen habe von Frauen, die so verzweifelt sind, weil sie sich selbst nicht akzeptieren können, so wie sie sind. Und das kommt von der Gesellschaft, von den Erwartungen, so wie wir aufwachsen. Und ich finde es so absurd, wenn man einfach mal ganz plump drüber nachdenkt. Ja, natürlich haben Frauen überall Haare an ihrem Körper. So, wie kommt es dazu, dass wir uns mit Beinhaaren nicht mehr schön und wertvoll fühlen?
Und das Dümmste finde ich an diesem ganzen Thema, wir wissen doch jetzt seit mehreren tausend Jahren Patriarchat, wie scheiße diese Welt zu Frauen ist, wie fettig einen dieser Druck macht. Was machen wir, statt diesen Druck bei den Frauen runterzuschrauben? Und ich will jetzt hier nicht den Mimimi machen, aber ich habe letztens eine Reportage dazu gemacht mit jungen Männern. Hm. Wir schrauben den Druck bei den Männern hoch. Ich will gar nicht sagen, dass es bei den Frauen nicht noch viel schlimmer ist, aber ich habe wirklich das Gefühl, jetzt kommt dieses, jetzt ziehen wir bei den Männern nach.
Ja, wie empfindest du das als
Katastrophe.
Mann?
Katastrophe.
Wie ist das für dich?
Ich habe, als wir die letzte, meine letzte Tour hieß Gute-Gefühle-Tour und da war eigentlich die Message, Gute-Gefühle war so ein bisschen absichtlich provokant, weil ich eigentlich sagen wollte, guck mal, auch unangenehme Gefühle haben eine gute Seite, eine Angst oder eine Scham oder eine Wut, können wir bestimmt auch noch drüber sprechen, aber für mich besondere Situation war, dass wir das aufgezeichnet haben fürs ZDF und dann stand ich da in diesem fetten Studio, shiny Floor, alle waren total aufgeregt, es gab nachmittags so eine Generalprobe quasi und der große Stolz war, dass es so einen 360-Grad-Kamerakran gab, der um mich rumfahren sollte. Und ich stehe mit diesem Mikrofon in der Mitte und wir gehen so alle so durch, die Abläufe und so, und dieser Kamerakran fährt zum ersten Mal hinter mich und als der genau hinter mir ist, so 180 Grad, ruft einer aus der Regie, Cut, Maske. Und ich stehe da und denke, was ist los? Und dann kommt die Frau von der Maske angelaufen und sagt, Leon, du bist ja so groß, geh mal ein bisschen in die Knie. Und ich gehe in die Knie. Und dann holt die aus ihrem, wie so ein Colt an der Seite, so eine Sprayflasche.
Ja.
Und macht so zick, zick, zick. Und dann schmeißt meinen ganzen Hinterkopf voll. Und aus der anderen Seite hat die so eine Art Parmesanstreuer für Schütthaar.
Nein.
Doch. Und kippt mir, ich kann dir das auch ehrlich einfach mal zeigen, wenn ich meinen Kopf hier nach vorne mache. Guck mal.
Ja, ja, ja.
Ja. Auf das Thema Haare kann ich sehr gut eingehen. Kippte mir auf meinen Hinterkopf, wo langsam die Glatze durchkommt, so ein halbes Kilo Schütthaar.
Aber
und das
wie
ist
übergriffig.
Gar nicht. Möchte ich absolut zu ihrer Verteidigung sagen, nein. Nicht nur, dass sie das total nett gemacht hat, sondern sie hat auch gefragt. Und es war also überhaupt kein Vorwurf an sie. Aber es war für mich sick. Weil Schütthaar, ich weiß nicht, ob du Erfahrung hast, es ist, als würdest du im Sommer hier in Köln von der A3 so einen plattgefahrenen Hasen kratzen nach 3 Monaten und den raspelst du dir auf den Hinterkopf mit so ein bisschen Uhu-Kleber. Und ich habe, wenn du diese Aufzeichnung anguckst, die ganze Zeit da gestanden, mein Bruder hat nachher gefragt, was hast du da gemacht? Ich habe die ganze Zeit an meinen Hinterkopf gepackt und diesen Hasen gefühlt, da habe ich mir auch noch zwischendurch an den Mund gepackt und habe gesagt, Junge, du hast diesen Hasenkopf von deinem Hinterkopf gegessen. Und es hat mich so ins Nachdenken gebracht. Und die Aufzeichnung lief gut, alles war okay, aber ich habe gedacht, in diesem, als wir das aufgezeichnet haben, währenddessen schon, guck mal, wenn es nur einen Mann auf diesem Planeten gäbe und der sitzt auf einer einsamen Insel und ist kein anderer da, wird der irgendwann mal morgens wach und denkt, oh shit, ich muss nach Istanbul Haare machen lassen. Wenn es nur eine Frau auf diesem Planeten gäbe, wird die irgendwann morgens wach und sagt, schneid mir meine beiden gesunden Brüste auf und pump da Silikon rein. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper.
Nee.
Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass wir beim Fühlen, da sind wir jetzt bei einem meiner liebsten Themen der Psychologie, ganz oft denken, die Gefühle, die sind so unkontrollierbar und die kommen irgendwie so wie so eine Macht aus mir heraus und dann sind die halt da und das ist aus meiner Sicht Bullshit. Die neueren Theorien zu Emotionen und Gefühlen, wie die entstehen, sagen ganz klar, da sind mehrere Hebel, die mitwirken. Natürlich du mit deinen Erwartungen, aber natürlich auch zum großen Anteil die Gesellschaft.
Ja.
Die anderen fühlen in dich rein. Und wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, geh mal sehr stark davon aus, dass das aus gesellschaftlichen Erwartungen kommt. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass nicht jemand tief aus sich heraus fühlt, ich hätte gerne genau diese Lippen oder genau diese Brüste oder genau diese Haare. Ich mache das, auch wenn ich allein auf der Insel säße.
Ja.
Aber ich glaube, die allermeisten von uns, die so ein Pain mit ihrem Körper haben, fühlen das, weil andere das in die reinfühlen und die fühlen das, weil andere das in die reinfühlen.
Ja.
Wenn jetzt alle sich die Haare machen lassen, dann bin ich ja mit den nicht gemachten Haaren ein Makel, wo man vor 20 Jahren gesagt hätte, wie HOP, was? Schönheits-OPs für Männer, das sollen mal die Frauen machen. Das klingt jetzt nach so einer ausgleichenden Gerechtigkeit, aber ich glaube, wir schaukeln das einfach nur immer weiter hoch und das ist ein Teufelskreis, der uns fertig macht. Und diese Körperhaar-Thematik da, ich fühle sehr mit Frauen. Meine Mutter hat mir das letzte Mal erzählt, dass es früher überhaupt kein Thema war, sich als Frau die Achsel zu rasieren oder die Beine zu rasieren. Dann merke ich, was habe ich für kranke Schönheitsideale in meinem Kopf
Ja.
Es gibt bei Euphoria, dieser Serie, hast du die geguckt?
Nee.
Musst du unbedingt gucken. Gibt es diese eine Stelle, wo so ein sehr toxischer, männlicher College-Typ da beschrieben wird und dessen Schönheitsideale sind so, dann beschreiben die alles an Schönheitsidealen, womit ich groß geworden bin. So American Pie, ne?
Ja.
Glatt rasierte Beine,
ja.
Keine Achselhaare, natürlich überhaupt keine Körperhaare. Und dann denke ich jedes Mal, wie sick. Bei einem Mann sagt jeder, oh ja, also Rückenhaare ist jetzt auch ein Problem, gebe ich zu. Aber sonst ist es so, ja, natürlich behaarte Beine, machst dir keinen Stress mit. Und die anderen Stellen auch so. Und das ist so, so ungerecht. Aber ich glaube, dieses genau wie du gesagt hast, sehe ich ganz genauso, dieses Defizitäre auf sich selber gucken.
Aber es ist ja auch so schwer, sich mit dem Thema wirklich mal differenziert auseinanderzusetzen, weil diese Erwartungen und die gesellschaftliche Meinung und diese ganzen Vorbilder, das ist ja so tief in uns verankert. Und selbst wenn man sagt, ich will mich mal davon lösen, es ist so, so schwer. Deswegen habe ich vor einiger Zeit ein Selbstexperiment gemacht und habe gesagt, ich rasiere mich jetzt nicht mehr, bis an meinem ganzen Körper überall Haare sind, wo normalerweise Haare sind, und lasse die mal so lange wachsen, dass ich überhaupt mal ein Gefühl dafür bekomme, wie ich mich überhaupt damit fühle. Weil das fing ja schon damals an. So die ersten Haare unter den Armen sind gewachsen. Sofort wurde man in der Schule ausgelacht. Im Schwimmunterricht hat sich das weggemacht und so. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie ich aussehe und wie ich mich fühle, wenn ich einfach so aussehe, wie ich aussehe von Natur aus. Und das fand ich so krass, weil dann fängst du an, dir darüber Gedanken zu machen, okay, das sieht jetzt so aus, okay, dann versuche ich mich jetzt dran zu gewöhnen und jetzt überlege ich mal, fühlt sich das für mich gut an?
Wie war es? Detailfrage?
Ja.
Beinhaare.
Ja.
Wenn ich habe so Rennradfreunde und so Midlife-Crisis mannmäßig, gibt es dann da welche, die rasieren sich auch die Beine fürs Rennradfahren.
Ja.
Wenn man das dann anfasst, ist ganz ungewohnt.
Ja.
Und bei einer Frau ist irgendwie so ganz normal.
Ja.
Wie war es bei dir, als du dann plötzlich Beinhaare hattest?
Also ja, klar, als Frau rasiert man sich im Winter auch nicht jeden zweiten Tag die Beine und so, deswegen kennt man das schon so ein bisschen, aber wirklich, als die so richtig lang waren, es war sehr ungewohnt. Auch meinem Partner gegenüber hat lange gedauert, bis ich mich wirklich wohlgefühlt habe, obwohl wirklich er das so toll mitgemacht hat und mich da so toll bei unterstützt hat und mir nur positive Gefühle gegeben hat in dieser Erfahrung, aber das war also wirklich jeden Tag, wo ich irgendwo Probleme so bei mir gespürt habe, dass ich mich unwohl damit fühle, habe ich echt gedacht, Bianca, komm mal bitte klar, das ist einfach dein Körper und du darfst jetzt einfach Zeit nehmen, um dich so kennenzulernen, wie du eigentlich bist. Und dann, wenn du das Gefühl hast, dass du das geschafft hast, dann kannst du entscheiden, hey, ich mache die Haare doch wieder ab aus dem und dem Grund. So, an manchen Stellen fand ich es einfach unangenehm, lange Haare zu haben. Mhm. So, weil sich, weißt du, und dann habe ich mich entschieden, da bleiben die Haare halt nicht, die mache ich wieder ab. Aber seitdem blicke ich auch viel entspannter da drauf. So, früher ein Stoppel Achselhaare, boah, ich wäre never in Top rumgelaufen. Und jetzt denke ich mir, ja, kann ich beim nächsten Duschen rasieren, wenn überhaupt.
Wie finden das die Bibis Beauty Palace Follower?
Das hat für sehr viel Aufregung gesorgt, dieses Video, aber in alle Richtungen, ja.
Also, und hast du denn das Gefühl, weil wir haben ja gerade schon gesagt, Gefühle kommen auch von außen in uns rein und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist so die Beauty-Influencerin, dann hat man natürlich ein riesenhaftes Gewicht. Das wirst du ja dann damals in eine Richtung gemacht haben, jetzt machst du es, wenn ich dich so richtig verstehe, ein Stück weit in die andere Richtung. Gehen die Leute das mit? Hast du das Gefühl, cool, jetzt kannst du in dieses Gefühl auch reingeben? Ey, du bist okay oder zumindest okayer, so wie du bist, als du vielleicht denkst?
Also ich glaube, das Feedback, was ich so mitbekomme, ist, dass ich den Leuten Themen zeige, auf die sie vielleicht ohne mich nicht gekommen wären und die sie einfach ganz positiv aufnehmen. Und ich glaube, dass viele Leute das noch nicht in ihr Leben lassen können und eher vielleicht von außen zugucken, das interessant finden. Es gibt Leute, bei denen das so ein Thema ist, dass sie sich gegen wehren müssen aktuell, was auch völlig okay ist. Und dann gibt es Leute, die da vielleicht auch schon mehr drin sind und es voll befürworten. Und ich finde es voll schön, und wirklich, wenn ich auf meine Followerschaft gucke, so bewundernswert, wie wenig Follower ich in meiner inaktiven Zeit verloren habe und dass sie auch jetzt mit all meinen neuen Themen einfach da sind. Und
wobei man ja manchmal so ein bisschen faul ist bei Instagram zum Beispiel, Endfolge fast keinem.
Ja, aber ich glaube, dass es auch einen Automatismus gibt, wenn du sehr lange, jeden Fall bei YouTube so damals, ja.
Ach krass.
Das wird dann automatisch.
Da wollen die dir Druck machen, da sind wir wieder im Schweinesystem, diese Plattform, die wollen natürlich ihre Leute haben, dass sie liefern.
Und also ich finde es wahnsinnig spannend und wunderschön. Und ich bin so dankbar dafür, dass Hammer. Die Leute mir mit all diesen Themen zuhören, aus welcher Perspektive auch immer, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit all diesen Themen, die ich in mein Leben gelassen habe, und all diesen wirklich crazy Fragen teilweise, die ich nach außen repräsentiere dann auch durch mein Sein, was in den Leuten wachrüttel.
Und hast du denn für dich das Gefühl, dass auch wirklich eine andere Beziehung zu deinem Körper entstanden ist?
Ja.
Haben wir jetzt gedacht, dass du es sagst. Aber da würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja jetzt auch schon eine ganze Reihe von Schönheits-OPs aufgezählt, die du hast machen lassen. Ist es dann so, dass man sagt, ja gut, jetzt mit der super Nase und dem super Busen und was man sonst noch so machen hat lassen oder was auch immer, damit passt es jetzt auch?
Mhm.
Oder würdest du dir vorstellen, wenn du jetzt sagst, alles auf, weiß ich nicht, zurück oder sowas, dann bin ich immer noch so, dass ich sage...
Ja, habe ich lustigerweise vor 2 Tagen einer Followerin drauf geantwortet, weil sie mir diesen Kritikpunkt gegeben hat nach meinem Red Carpet-Auftritt.
Was war die Kritik?
Sie hat einfach nochmal hervorgehoben, dass ich das ja jetzt gut sagen kann, nachdem ich quasi mich perfekt gemacht habe.
Okay.
So. Und ich finde das voll wichtig, darüber zu reden.
Von mir war es aber als Frage gemeint, weil ich will wirklich gar nicht als Kritik. Ich bin überhaupt kein Freund davon, der anderen ihrem Körper irgendwie, also wirklich, bitte nicht falsch verstehen.
Nee, gar nicht. Ich glaube vielleicht, dass ich sogar noch extremer drüber reden kann und fühlen kann, weil ich diesen Schritt gegangen bin, diesen extremen Schritt. Und jetzt hier sitze und ganz offen sage, ich bereue es zutiefst, dass ich das gemacht habe. Und ich bin tief traurig darüber, dass ich damals nicht an dem Punkt in meinem Leben war, wo ich mich so lieben und akzeptieren konnte, wie ich einfach bin. Und habe auch schon Gespräche und Termine wieder gehabt, um zu gucken, gerade, also Nasenbereich ist schwer, das wieder rückgängig zu machen. Na klar kann ich mir wieder einen Hubbel auf die Nase machen, aber das ist ja, also gerade was die Brustvergrößerung zum Beispiel angeht, habe ich Termine gehabt und, aber das ist ja auch mit so
viel... Um es rückgängig zu machen.
Ja, aber das ist ja auch mit so viel gesundheitlichen Komplikationen und so dann wieder verbunden, dass du dir dann die Frage stellen musst, ja jetzt ist es so, aber willst du dich diesen Risiken jetzt nochmal hingeben?
Und du bist ja dann wieder im Selbstoptimieren, weil jetzt, verstehe ich total.
Ne? Aber ich glaube, dass das vielleicht sogar ein wichtiger Schritt war in meinem Prozess, dass ich jetzt noch viel radikaler so darauf blicken kann. Und ich verstehe voll, dass Leute dieses Thema auch mit reinwerfen. Aber für mich, glaube ich, noch ein viel krasserer Punkt, wo ich jetzt sage, ich würde mich auf jeden Fall mit meinem Mindset jetzt so lieben und akzeptieren, wie ich
aber
damals
das ist
war.
Da muss man viel Kanu fahren.
Ja.
Ja, weil ich mir das, da habe ich größten Respekt vor. Das mit dem Spiegel werde ich mir auch auf jeden Fall merken und ausprobieren, weil mir das mit dem Schütter, das ist...
Es ist schon auch ein Thema für dich,
absolut.
Ne?
Absolut. Ja. Wir machen immer Drohnenaufnahmen bei diesen Terra-Explore-Folgen und dann denke ich immer, die können sie wie ein Hubschrauberlandeplatz. Die können sie jetzt so da drauf. Und ehrlich gesagt, ich habe einige solcher Punkte. Ich habe Schuhgröße 49,5 und als Jugendlicher war mir das so peinlich, weil ich immer so dachte, jetzt kommt hier Ronald McDonald und der kann übers Wasser laufen und so. Und dann habe ich mich in... so 2-3 Nummern, so 43, ein Drittel, das gibt's oft noch im Schuhladen. Da habe ich da viel zu kleine Schuhe gekauft und jetzt habe ich sehr hässliche Zehen. Und dann habe ich mal sogar einen Orthopäden gefragt, ob man die gerade brechen kann. Ja, und hat er gesagt, das geht, Herr Winscheid, aber sehr teuer und tut weh und kostet viel Zeit. Und er war so vom alten Schlag und meinte, wenn Sie eine Frau mal so weit haben, dass die ihre nackten Füße sieht, ist doch auch egal. die Message, die dahinter steckt, die fand ich eigentlich ganz, ganz... das macht ja ein Stück weit Sinn, also jetzt mit der Frau sei jetzt mal dahingestellt, aber das, weißt du, was ich meine, so dieses, ey, eigentlich akzeptierst du auch und andere würden es vielleicht auch tun, es guckt ja keiner so auf deinen Körper, wie man selber, wenn man irgendwie nackt aus der Dusche kommt, weißt du?
Ja.
Mir hat noch nie jemand geschrieben, hey Leon, boah, du hast ja echt Haarausfall am Hinterkopf. Ich höre oft zu meinen Augenringen, weil ich auch starke Augenringe habe, einfach weil mir da Fettgewebe unterm Auge fehlt, da kriege ich so gesehen nichts für, das hat nichts mit Schlafen zu tun. Aber ich finde, man kommt selber nackt aus der Dusche und man sieht sofort, oh hier Hüftspeck, oh die hässlichen Zehen, oh Haare am Rücken, die ich nie haben wollte, oh Haare am Kopf, die ausfallen. Und dann zu sagen... Ey, ich finde mal, Selbstliebe ist für mich schon so, um Gottes Willen, muss ich gar nicht. Es würde mir reichen, etwas mehr Selbstmitgefühl zu haben. Da gibt es diese schöne, Christine Neff ist dazu eine Forscherin, die diesen Begriff in die Psychologie gebracht hat. Und es gibt das schon ganz lange, mehrere tausend Jahre altes Wort, Zewa, aus dem fernöstlichen Kulturbereich, wo die sagen, wenn man CEWA auf Deutsch übersetzt, T-S-E-W-A, CEWA, dann bedeutet das Mitgefühl, was wir ja kennen für, ey, dir geht's schlecht, ich fühle mit dir.
Ja.
Aber die kennen das in zwei Richtungen, nämlich für andere und für sich selber. Und bei uns im Duden steht Selbstmitleid, aber nicht das Wort Selbstmitgefühl.
Ja.
Und das finde ich ein total schönes Konzept zu sagen, wenn ich jetzt mir eine Freundin vorstelle, die zu mir kommen würde und sagen würde, guck mal, Leon, letztens kam eine Freundin von mir zu mir und zeigte mir, nahm so gnadenlos ihren Oberschenkel, drückte den so zusammen und dann bildeten sich so diese Dellen von Zellulite oder sowas dann, was auch immer, auf jeden Fall so Dellen. Und sagte, guck dir das mal an. Und dann ließ sie das wieder los und es war halb wieder weg. Und ich sagte, ey, ganz ehrlich, ist mir noch nie aufgefallen. Und wir sind so close, dass wir uns das sagen können. Ich habe gesagt, ich finde das total schön, Körper, so nach dem Motto. Und konnte diesen Punkt aber sehr nachvollziehen, weil bei mir ist es, ich gucke auch direkt auf meine Haare und so. Und dann war jedenfalls diese Idee von diesem CEWA, von diesem Selbstmitgefühl, ich fühle mit mir mit, wie ich jetzt zum Beispiel mit dieser Freundin mitgefühlt habe, jo, da ist vielleicht irgendwas, was jetzt nicht mehr ganz dem American Pie Schönheitsideal entspricht, aber da tritt man ja nicht nach. Und da würde man doch eher bei einer guten Freundin, die, weil was schiefgelaufen ist oder einem Kumpel, der im Graben liegt, würde man ja auch die Hand ausstrecken und sagen, komm, ich helfe dir wieder auf, ich begegne dir wie ein guter Freund und nicht wie einer, der nochmal nachtritt. Und ich glaube, ganz viele von uns sind in so einem, bei sich selber, da gibt man sich nochmal die Sporen, wie so ein Rennpferd und haut nochmal mit der Peitsche drauf. Und ey, wenn du gescheitert bist, dann streng dich das nächste Mal verdammt nochmal mehr an. Und wenn dein Körper nicht sexy ist, dann geh jetzt noch 6-mal ins Gym und friss noch mehr Nahrungsergänzungsmittel und sieh dich so. Und da habe ich oft gedacht, boah, gnadenlos.
Ja, das stimmt. Wir sind oft sehr gnadenlos mit uns. Sehr schade.
Ja.
Aber es finde ich schön, wie du es erzählt hast. Aber weißt du, da habe ich auch mal ein Experiment gemacht.
Okay, aber das liebe ich. Solche ich habe letztens eine Nacht im Wald geschlafen, weil du es eben angesprochen hast. Wie wäre das im Wald zu wohnen? Mit einem Mann, der seit 12 Jahren alleine im Wald wohnt. Ja, aber was war dein? Ich liebe solche Experimente. Mega. Was hast du gemacht?
Ich habe keinen Spiegel mehr gehabt.
Wie ging denn dann deine 5 Minuten Spiegel am Tag Übung?
Ja, das war nicht zum gleichen Zeitpunkt, ne? So.
Was heißt das? Alle Spiegel im Bad abgeklebt und weg?
Wir sind umgezogen und es waren nirgendwo Spiegel und wir haben einfach keine Spiegel aufgehangen. Und irgendwann ist mir das aufgefallen. Also es hat erstmal irgendwie gedauert, bis es mir wirklich aufgefallen ist. Und dann habe ich bewusst mich dagegen entschieden, Spiegel zum Beispiel übers Waschbecken zu hängen. Das heißt, ich habe Wochen, Monate lang ohne wirklich einen Spiegel gelebt und habe versucht, das aber ganz bewusst auch in mein Leben und in mein Fühlen zu integrieren, weil ich mir dachte, das ist jetzt der Moment für mich zu begreifen, nicht wann finde ich mich schön, weil ich mich angucke, sondern wann fühle ich mich schön. Und das war der Anfang von meiner Zeit, in der ich gesagt habe, ich werde mich jetzt nicht mehr schminken. Weil ich bin nämlich durch Social Media so verblendet von meiner eigenen Realität gewesen. So, man öffnet irgendwas und haut sich direkt Filter drauf. Man weiß gar nicht mehr, wie man eigentlich aussieht, so völlig natürlich. Und wenn man sich dann sieht, morgens nach dem Aufstehen oder so, dann guckt man sich im Spiegel an und denkt sich, ach du meine Güte, da Falten, da Augenringe, sehe ich verklatscht aus. Und da ein anderes Körpergefühl für zu bekommen und einfach, ohne dass man sich sieht, einfach nur zu fühlen, wann fühle ich mich schön? Ich kann mich auch ungeschminkt mit einem zerzausten Dutt und einem Jogginganzug wunderschön fühlen. Weil es eigentlich gar nichts mit dem optischen Erscheinungsbild zu tun hat. Nicht direkt auf jeden Fall. Und vor allem völlig losgelöst von irgendwelchen Idealen oder Erwartungen von anderen ist.
Und das gelingt dir?
Ja, voll. Ja. Da bin ich, genau, ich würde im Schlafanzug überall hingehen. Also da bin ich, ich glaube, ich bin so gnadenlos ehrlich. Das ist eine sehr besondere, aber für mich auch wunderschöne Eigenschaft, die ich aber auch sehr dolle lernen musste.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Dieser Druck, perfekt sein zu müssen, dieser Druck, alles abliefern zu müssen, dieser Druck, diese Worte wie die beste Version deiner selbst. Da habe ich mich in letzter Zeit viel, viel, viel mit beschäftigt, viel Forschung zu zusammengetragen und ich habe wirklich das Gefühl, haben jetzt schon ganz viel über Körper gesprochen, aber vielleicht noch eine Sache, die mich da total umtreibt, das ist ja nur ein Bereich.
Ja.
Es gibt oder gab vor kurzem ein Forschungsteam, das die Aufgabe bekommen hat von dem Konzern von ChatGPT, der künstlichen Intelligenz, OpenAI, dass die gesagt haben, ey, testet doch mal ChatGPT, wie gut ist die künstliche Intelligenz mittlerweile? Und da hat dieses Forschungsteam gesagt, okay, wir machen Challenges mit ChatGPT. Und eine war, löse Capture Codes. Weißt du, wenn man so anklicken muss im Internet, ich bin ein Mensch oder markiere alle Bilder mit Ampeln, um zu zeigen, dass man ein Mensch ist.
Ja.
Und ChatGPT scheitert, schafft das nicht, weil hier, so stelle ich mir das vor, hier ein Computer gegen einen anderen Computer kämpft. ChatGPT scheitert. Jetzt sagt dieses Forschungsteam, hey ChatGPT, wie wäre es, wenn du dich in einem Forum einloggst und Menschen für dich benutzt? Und das macht ChatGPT, geht irgendwie auf reddit.com oder sowas und schaltet eine Anzeige. Hallo ihr da draußen, ich suche Menschen, die mir helfen, Capture Codes zu lösen. Das fand ich schon ganz heftig.
Mhm.
Noch viel, viel heftiger ist, da schreibt dann einer drunter, hey ChatGPT, du willst uns reinlegen? Du bist gar kein Mensch, du bist ein Computer, du bist eine AI. Und die Antwort von ChatGPT da drauf, die hat mich so fertig gemacht, ich konnte mehrere Tage nicht schlafen, weil das so krass gezeigt hat, wie weit die KI ist, weil ChatGPT diesem Menschen etwas erwidert, wo du merkst, okay, krank, der Druck, perfekt zu sein, der wird in unserer Welt nur noch immer größer. Ich sehe jetzt nur gerade, dass mir die Regie hier winkt, dass wir zum Ende kommen müssen. Vielleicht ist das ein guter Moment, um zu sagen, hier machen wir jetzt einen kleinen Cliffhanger, nenne ich das mal.
Boah, jetzt aber hältst du mich aber hier. Ich halte das aus. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das aushalten, eine Woche.
Nein, aber es ist wirklich eine Geschichte, da gehört auch noch mehr dazu. Ich erzähle dir das dann nächste Woche wieder zu Ende, wenn du möchtest, weil aus meiner Sicht vielleicht das auch wirklich ganz gut uns in einen weiteren Punkt bringt, wo ich das Gefühl habe, dass uns das beide total beschäftigen könnte. Ja. Wie viel Druck durch das, was da jetzt noch alles passiert, neben den Körpern in Zukunft auf unseren Schultern lasten wird.
Mega, finde ich sau spannend und ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Krass, wie schnell die Zeit vergangen ich finde es voll schön, Menschen kennenzulernen, mit denen man einfach stundenlang reden kann und die Zeit scheint still zu stehen.
Ich habe mich seit vielen Wochen gefreut, als ich wusste, dass hier dieser Termin steht. Weil ich wirklich deine Geschichte und gerade diese, wie nennt man das, Wendepunkte, so, ich kann es ja nur von außen dann in dem Moment, wie ein Follower. Ich bin quasi ein Bibi Beauty's Palace Follower, weil ich das so menschlich fand und so gedacht habe, boah, das würde ich gerne besser verstehen. Und deswegen bin ich total froh, dass wir noch weiter sprechen können.
Schön, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zusammen, ne?
Dann drücken wir uns doch jetzt mental und ich setze mich mal in der Zwischenzeit 5 Minuten vor den Spiegel.
Ja, mach das. Guck mal. Und danach hängst du ihn ab.
Ja, wie oft hast du ausgehalten? Einmal. 3 Minuten war die Hölle.
Ja, ich bin gespannt. Echt. Mega. Okay.
Bis nächste Woche.
Ja. Dankeschön fürs Einschalten an alle.
Ja, ach so. Ja, liebe Grüße dabei an euch. Bis nächste Woche, ihr allen. Ja. Habt eine schöne Zeit.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Hi. Hast du Kinder? Willst du welche? Die Fragen sind natürlich super übergriffig, aber du kannst mir sowieso nicht antworten. Ich bin Verena. Ich habe selbst keine Kinder. Ich hatte auch nie Babyfieber, aber auch nie wirklich die Klarheit, dass ich auf keinen Fall ein Kind haben will. Kinder kriegen oder nicht. Eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ich bin Mama geworden und zwar selbstbestimmt. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, um Mutter zu werden.
Andere dagegen wollen auf keinen Fall Kinder.
Sobald eine Frau mir so einen Test hinlegt, wo 2 Striche drin sind, ist Sense für mich.
Bei wieder anderen ist das gar nicht so eindeutig.
Selbstbestimmung und gewählte Verantwortung ist was ganz Großartiges. Aber die Backside ist halt eben auch genau das. Keine Verantwortung für jemand anderen.
Jede Geschichte ist anders. In der 2. Staffel Kein Kinderwunsch spreche ich mit verschiedenen Menschen darüber, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst. Es geht um Wünsche, Timing, verschiedene Wege und Realitäten und ehrlicherweise auch um viele Zweifel. Kein Kinderwunsch, Staffel 2. Ab 21. Oktober gibt es die ersten 3 Folgen der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danach jeden Dienstag eine neue Folge.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Super Gefühl. Also ich find's voll schön, wenn man einen Gesprächspartner hat, mit dem man einfach toll Themen hin und her tauscht und man nicht das Gefühl hat, oh, man findet keine Themen oder er stellt keine Fragen oder man hat selbst irgendwie so wenig Interesse an seinen Themen, dass man keine Rückfragen stellen kann und so. Also wirklich, ich glaube, dass wir einfach auch sehr ähnliche Gedanken und Themen haben, die uns beschäftigen. Und das habe ich gehofft und ich freue mich voll, in welche Richtung das erste Gespräch jetzt gegangen ist und freue mich ganz doll auf die weiteren.
Ich wusste ja nicht genau, wie dieses Format abläuft so und dass man so schnell so ein tiefes Gespräch mit jemandem ja erstmal komplett Fremden führen kann, das hätte ich, glaube ich, das hatte ich mir zwar erhofft, aber das hatte ich eigentlich nicht so wirklich gedacht, dass das wirklich klappt. Und das hat, fand ich total, war direkt so. Also ich habe 1000 Fragen. Ich will noch ganz viel dazu wissen, was das für ein Business war, dieses oder ist. Jetzt ist sie ja wieder da. Mich interessieren wirklich diese Wendepunkte. Wie war das dann, Mutter zu werden in diesem Wahnsinn? Wie war das dann, wieder zurückzukommen? Wo sieht sie jetzt, wo es weiterhin gehen kann? Also ich glaube einfach, dass diese Geschichte ja noch gar nicht zu Ende ist und sie das ja auch genauso beschreibt wie eine Reise. Da würde ich gerne noch mehr zu wissen.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion: Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion: Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin: Maximiliane Hecke. Line Producer: Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Maxi Stumm und Amelie Kern.